OLED, QLED, LCD, Full HD, alles Ausdrücke, die man vielleicht kennt, vielleicht aber auch nicht, wenn man zockt oder gerne Filme schaut und Serien. Gehört das so ein bisschen zu der Technik, die dahinter steckt auf dem Fernseher? Aber was steckt genau dahinter? Und ist OLED, von dem man so viel hört, wirklich der Heilsbringer der Technik und der Bildschirme? Das wollen wir heute ein bisschen klären. Ich bin der Jan aus dem GameStar Tech Team. Und Maxe, wir reden heute ein bisschen über OLED, ne?
Ja, endlich, Fernseher.
Genau dein Ding. Da kommt Freude auf. Ja, wir steigen wie immer ein bisschen lockerer ein, ne? Was war unser erstes TV-Gerät? Maxe, sag doch mal an. Das ist ja, du bist ja jetzt ein, zwei Jährchen älter als ich. Vielleicht gibt es da ja Unterschiede.
Erstes TV-Gerät, das ist witzig, weil im Skript steht nämlich drin, erstes Gerät, erste Konsole. Und ich so, okay, cool, ich erzähle von dem Gameboy, den ich mit 4 bekommen habe. Aber dann erzähle ich von dem Fernseher, den ich mir mit vor 12 Jahren oder so gekauft habe. Also das war das erste Fernsehgerät, das ich mir wirklich selbst gekauft habe. Und das war dann, vorher hatte ich Röhre, ne, kennt man ja, du im Kinderzimmer in Anführungszeichen hast du die alte Röhre stehen. Und das war ein Philips-Fernseher, was sich so ein bisschen in meinem Leben durchzieht, weil ich Philips-Fernseher eigentlich ganz gut finde, auch wenn die immer so ein bisschen getrasht werden, aber dazu später mehr. Kein Ambilight, ich glaube, der war 40 oder 42 Zoll groß. Und das war damals natürlich schon so riesig, weil ich, ne, für ein Zimmer und was zum großen Fernseher war schon geil. Heute ist es nicht mehr so geil. Also der war auch nur Full HD. Ich glaube, meine Eltern haben den noch im Wohnzimmer stehen. Der lebt immer noch. Aber ja, damals war ich ziemlich stolz auf diesen Fernseher.
Das glaube ich gerade, wenn man es selbst gekauft hat, ne? Das ist dann ja, schon so eine Sache. Ich habe mich jetzt hauptsächlich erinnert an meinen ersten Fernseher, den ich im Kinderzimmer hatte. Das war so ein Panasonic, noch so ein richtiger kleiner Kasten, so ein kleiner putziger Röhrenfernseher noch mit. Ich war richtig fasziniert als Kind, ne, weil die haben noch so, wie nennt man denn das? Die waren noch so statisch aufgeladen, hast du noch so hingelangt und dann hat sich das so weird angefühlt.
Ja.
das war noch gute Zeiten. Schön die PS2 angeschlossen. Ah, herrlich.
Witzigerweise habe ich tatsächlich die Woche mit meiner Mutter telefoniert und die sagte, hey, ich habe deinen alten Röhrenfernseher, den haben wir noch auf dem Dachboden stehen, den tun wir dann weg. Und dann habe ich kurz überlegt zu sagen, ja, heb doch mal auf, weil so alte Konsolen und so, da ich wegen SCART-Anschluss hast du ja heute nicht mehr, weil es ist doch durchaus rentabel, solche alten Geräte mal aufzuheben, wenn du wirklich möglichst originalgetreue alte Konsolen zocken willst.
Wollte gerade sagen, so als Retro-Spieler, wenn man mal Bock hat, wieder die alte PS1, PS2 auszupacken, das ist schon nochmal ein ganz anderes Feeling, als sich jetzt irgendwie so einen Adapter zu holen und dann auf seinem 4K-Fernseher irgendwie das hinzuwursteln. ist einfach nicht dasselbe Feeling.
Ich wollte gerade sagen.
Im Kinderzimmer, so vom Fernseher hocken mit dem einen Meter langen Controllerkabel und schön alle 5 Minuten von Mutti hören, da man es auch nicht so nah ran, sonst schädigt es die Augen. Heute hat man eine VR-Brille.
Von wegen viereckige Augen, guck uns an.
Die sind immer noch rund und ich mache nichts anderes. Kommen wir doch mal zum Hauptthema, würde ich sagen. Und zwar, es geht konkret ums Kaufen, so ein bisschen zumindest. Na, oder wenn wir was besorgen wollen an neuen Geräten, TV, wo wir jetzt drauf spielen wollen. Oder auch gut Fernseh schauen, Netflix, Filme, was auch immer. Auf welche drei Dinge muss man denn achten? Denn man muss ja auch dazu sagen, Maxi, du bist ja unser Fernsehprofi, du bist ja unser Heimwerker-King.
Nein, das bin ich definitiv nicht.
Der Heimkino-King. Worauf muss man achten? Sag doch mal an.
Disclaimer vorweg, und das schreibe ich ganz oft auch in meinen Artikeln, wo ich Tipps gebe zu Fernsehern oder zu Heimkino generell, das ist für jeden anders. Ich könnte euch natürlich sagen, kauft euch einen sauteuren OLED, weil da macht ihr nichts verkehrt. Aber wenn ihr nur einmal die Woche irgendwie einen Film auf Netflix streamt, dann wird dem auch nicht Genüge getan. Ne? Es kommt immer so ein bisschen auch drauf an, wie ihr Fernseher nutzt. Deswegen kann ich nur Tipps geben, die möglichst objektiv sind. Und ihr müsst für euch selbst entscheiden, ob das jetzt gut ist oder für euch passt oder nicht. Ich sag mal so, das Wichtigste ist heutzutage eigentlich, kaufe ich mir ein OLED oder kaufe ich mir ein LED oder Mini-LED?
Und was sind das so die konkreten Unterschiede? Kannst du direkt mal Weil ich wüsste jetzt spontan nicht, so, man liest immer mal wieder drüber, aber wenn es einem jemand nochmal erklärt, dann geht es gleich viel besser.
Also der Hauptunterschied zwischen LED und OLED in der Technik ist, dass OLED selbst leuchtende Pixel hat. Das heißt, es gibt keine Hintergrundbeleuchtung, die es zusätzlich braucht, damit halt ein knackiges Bild bei rauskommt, sondern diese Pixel, die sind selbst leuchtend. Die sind auch organisch, die bestehen aus einer Kohlenstoffverbindung und die Bildschirme von LEDs, da steckt es ja schon im Namen, die werden mit Kristallen erleuchtet und das ist eben anorganisch und da braucht es eine Hintergrundbeleuchtung. Dementsprechend haben die so ein bisschen unterschiedliche Eigenschaften. Also wenn du, um bei meiner Mutter zu bleiben, wenn du meiner Mutter einen LED-Fernseher und einen OLED-Fernseher hinstellst, dann wird die sagen, ja, das sind beides Fernseher. Der Teufel steckt natürlich im Detail. OLEDs sind in erster Linie kontraststärker, weil die ihre Pixel einfach ausschalten. Also wenn du halt einen Film guckst, der relativ dunkel ist, ein Thriller zum Beispiel, und du hast nur eine Lichtquelle, jemand wird verhört zum Beispiel im Verhörraum, es ist alles dunkel und einer kriegt so die Lampe ins Gesicht und die dunklen Bildanteile sind dann tendenziell viel dunkler als bei einem LED, weil eine Hintergrundbeleuchtung, die kannst du zwar ausschalten, aber diese Punkte leuchten ja immer noch selbst weiter. Oder beziehungsweise kannst die Hintergrundbeleuchtung dimmen, weil du brauchst sie auch noch für andere Bildbereiche.
Also man hat auf jeden Fall ein besseres Schwarz dann bei OLED, richtig, kann man sagen.
Du hast bessere Schwarzwerte und dadurch entstehen natürlich auch bessere Kontraste. Der Vorteil von LED auf der anderen Seite ist, die sehen bei hellen Bildanteilen oftmals besser aus, weil sie eine höhere Spitzenhelligkeit erreichen. Ne? Je höher die Spitzenhelligkeit ist, desto mehr Spiel hat der Fernseher. Ne? Ich sag mal so ein teurer LED-Fernseher kommt so auf, also die Hersteller sagen gerne 3000. Das war so auf der CES dieses Jahr, so zwischen Samsung und LG gab es so ein kleines Battle. So, beide bieten jetzt 3000 Nits an in der Spitzenhelligkeit. Tatsächlich kommen sie dann meistens auf 2,5, eher ein bisschen weniger. Und das wird dann auch nur gemessen mit so 10% vom Bildschirm, also wirklich die Spitzenhelligkeit. Im Schnitt ist das Bild viel dunkler, in Anführungszeichen, weil dir brennt sonst der Fernseher die Augen weg, weil es einfach viel zu hell wäre. Aber je höher die Spitzenhelligkeit, desto mehr Spiel. Und OLEDs, die kommen mittlerweile auch laut Herstellerangaben auf ihre 2000 Nits. Sie liegen aber meist ein bisschen drunter. Das heißt, LED ist vielleicht auch besser geeignet für zum Beispiel Familien, ne? Wenn mit den Kids irgendwie tagsüber Fernsehen gucken, wo die Rollläden sind oben, die Sonne scheint rein, dann kann ein Fernseher mit hoher Spitzenhelligkeit wesentlich besser gegensteuern als ein OLED mit weniger Spitzenhelligkeit. Die sind dann dafür besser, ne? Wenn du daheim schön dunkel machst, ziehst den Film rein, der vielleicht auch ein bisschen düster ist, dann hast du da auf jeden Fall bessere Bildqualität.
Ja, kann man jetzt schon sagen an dem Punkt, okay, wenn man lieber Serienfilme schaut, dann kauft euch lieber ein LED und wenn ihr viel zockt, kauft euch ein OLED oder andersrum, kann man da jetzt schon sagen?
Also ich würde es mehr von der Lebenssituation abhängig machen. Also zum Zocken sind OLEDs besser, weil sie eine geringere Reaktionszeit haben, also einen geringeren Input-Lag, der ist bei OLEDs halt fast spontan, also du drückst was, ich glaube 0,1 Sekunden, also da geht's ruckzuck. Bei LED ist es mehr, ist jetzt auch nicht unendlich viel mehr, aber es ist mehr. Und ich würde jetzt sagen, wenn man ein Cineast ist und guckt viele Filme, viele Serien, zockt vielleicht auch viel, nutzt den Fernseher auch viel, dann würde ich definitiv mein Geld nehmen und würde es eher in den OLED packen, weil die sind zwar teurer, aber die sind von der Bildqualität am Ende auch ein bisschen besser. Und LEDs würde ich jetzt empfehlen, wenn ihr ein bisschen aufs Budget gucken müsst, wenn ihr vielleicht auch viel tagsüber guckt und da seid ihr mit einem LED einfach besser bedient, weil wenn ihr auf dem OLED tagsüber nichts seht, dann habt ihr ja auch nichts gewonnen.
Mhm. Okay, ja, es gibt noch mehr Dinge aber auch, auf die man achten muss, ne?
Was auch wichtig ist mittlerweile oder wichtig geworden ist, gerade durch Spieler, ist die Herzzahl. Also 60 Hertz war bei uns eigentlich immer so der Standard viele Jahre lang, beziehungsweise 50 Hertz und 60 waren es dann in den NTSC-Regionen, also Übersee in den USA zum Beispiel. Und dadurch, dass Spiel mittlerweile einfach ein viel größerer Faktor geworden ist, wurden auch die Displays ein bisschen aufgebohrt. Also man kriegt jetzt mittlerweile auch, Ich kann dir jetzt nicht versprechen, ob du auch im Einsteigerbereich 100 oder 120 Hertz Displays kriegst, aber im Oberklassebereich ganz sicher. Und dieses Jahr habe ich auch gesehen, dass es einige 144 Hertz Displays gibt, wobei das für Konsolen schon fast ein bisschen drüber ist. Also 144 auf dem Fernseher lohnt sich vor allem dann, wenn du deinen Rechner dran anschließt und zum Beispiel über einen Rechner am Fernseher zockst.
Wobei man da sagen kann, mehr ist immer zukunftssicher, ne? Also zu viel, ja. Zu viel Herz, zu viel Herz gibt's nicht. Es gibt nur zu wenig Herz. Zumindest sagt das meine FPS-Gamer-Seele.
Aber man
zu
ist
viel glaub, Herz ist gar nicht möglich.
Ist so. Aber ich glaube, mit 120 ist man gut bedient. Also mit PS5 und Xbox und Switch sowieso. Da seid ihr mit 120 Herz gut bedient. Das ist auch so mittlerweile so ein bisschen der Standard geworden, also 100, 120 Hertz. Das zahlt sich tatsächlich auch durchaus bei Filmen und vor allem bei Sport aus. Ne? Bei Sport wird ja manchmal oder wird auch in 30 Bildern pro Sekunde übertragen und Filme sind mit 24 Bildern pro Sekunde werden die gedreht, damit es halt diesen filmischen Look gibt. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob man nicht mal nach über 100 Jahren upgraden sollte, aber dieses Fass lasse ich jetzt zu.
Oh ja, das ist ein riesiges Thema, ne? Das ist dann irgendwann eine neue Podcast-Folge.
Da können wir locker eine Dreiviertelstunde drüber sprechen. Das heißt, bei Sport ist es durchaus auch hilfreich, mehr Herz zu haben. Aber das ist dann eher so, würde ich sagen, Nische, weil nicht jeder viel Sport guckt.
Ja, aber für Filme jetzt konkret, Macht's da jetzt einen Unterschied, ob ich jetzt 100 Hertz habe, 120, 144, merkt man da was von?
Es macht dahingehend einen Unterschied, dass Fernseher haben Motion Smoothing. Es gibt keinen offiziellen Begriff dafür, aber das ist im Prinzip eine Bildinterpolation, wo der Fernseher dann Zwischenbilder einberechnet, um halt ein flüssigeres Bild zu erstellen. Weil 24 Bilder pro Sekunde, da kannst du nichts dran drehen. Wenn der Film so angeliefert wird, dann kann der nicht auf einmal in 60 FPS dargestellt werden. Das geht nicht. Und es gibt so Motion Smoothing, die das machen. Und je nachdem, wie viel Hertz dein Fernseher hat, kann auch mal so ein Bildjudder entstehen, so ein Bild ruckeln. Das fällt mir bei meinem OLED manchmal auf. Weil das muss ich ja immer wie soll ich sagen, die Mathematik muss aufgehen. Also wenn jetzt, wenn du 24 Bilder pro Sekunde hast, einen Film mit 24 Bildern pro Sekunde und dein Fernseher würde mit 48 Hertz laufen, also die doppelte Rate, dann könnte der Fernseher das flüssig darstellen. Aber je mehr Spiel du hast, also 124 passt in 100 viermal rein, aber eben nicht ganz genau, da entsteht dann dieses Bild ruckeln, wenn man dieses Motion Smoothing benutzt. Das ist so ein bisschen, das kann beim Film störend sein, aber fast jeder große Hersteller hat unterschiedliche Motion-Smoothing-Einstellungen. Da kannst du dann geschmeidig oder aus oder Film oder du kannst manchmal auch auf so einem Slider einstellen. Da müsst ihr dann einfach ein bisschen rumprobieren, was euch gefällt, ob es euch überhaupt stört oder ob ihr es vielleicht sogar ausmachen wollt, weil ihr eben diesen Film-Look gerne mögt.
Und wenn du schon sagst, die verschiedenen Hersteller, die haben dann einfach auch verschiedene Namen für das Motion Smoothing. Also wenn man jetzt in die Einstellung schaut, dann steht da nicht unbedingt Motion Smoothing, sondern hast du da noch was anderes?
Boah, jeder Hersteller nennt das anders. Motion Smoothing ist so ein bisschen so der Überbegriff, würde ich sagen, oder was ich auch in meinen Artikel als Überbegriff verwende. Aber wie die jetzt bei den einzelnen Herstellern heißen, weiß ich gar nicht. Aber immer irgendwas mit Motion oder Bewegung. Also findet ihr in den Einstellungen ganz sicher bei euch.
Okay. Und einen kleinen dritten Punkt haben wir auch noch, aber das ist wahrscheinlich auch so sehr individuell, ne? Das mit der Größe steht jetzt noch im Raum. Kann man da sagen, wenn ihr Filme kauft, nicht mehr als 60 Zoll? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nein, also du kannst, im Grunde genommen kann man sagen, euer Fernseher darf größer sein, als ihr selbst glaubt. Also wenn ihr irgendwie beim Mediamarkt, Hashtag keine Werbung, ein Fernseher seht, der 65 Zoll groß ist und ihr denkt euch, meine Güte, der ist aber ganz schön groß, ne? Gerade wenn ihr jetzt vielleicht lange keinen neuen Fernseher gekauft habt. 65 Zoll ist gar nicht mehr so groß, wenn es daheim steht, also wenn der Platz da ist. klar, zunächst schon, aber man gewöhnt sich da recht schnell dran. Und es hat, ich kenne niemanden, der einen Fernseher zurückgegeben hat, weil er ihm zu groß war. Also ihr dürft schon gerne größer werden. Die Auflösung gibt's auch einfach her, ne? 4K, da kannst du in der Theorie locker bis 100 Zoll Bildschirmdiagonale hochgehen und hättest jetzt keine nennenswerten Qualitätseinbußen. Deswegen.
Okay, krass. Ja. Also stellt euch einfach ins Wohnzimmer, was reinpasst. So höchstens. Kann nur zu groß sein, wenn ihr nicht richtig abgemessen habt.
Ja, wenn es nicht hinpasst. Aber das ist tatsächlich auch so, weil es dann immer heißt, ja, aber mein Wohnzimmer ist ja auch gar nicht so groß. Und das ist dann oftmals auch noch so im Kopf bei uns drin. Beim Röhrenfernsehen hatten wir ja auch, es gibt natürlich Abstandsregeln, die man berechnen kann und so weiter. Und beim Röhrenfernseher bist du natürlich möglichst weit weggesessen, weil die Auflösung war halt nicht geil. Und damit du eben nicht siehst, wie unscharf das Bild ist, bist du tendenziell eher weiter weggesessen. Aber die Auflösung gibt es einfach heutzutage her, dass wir theoretisch bis auf einen Meter dran sitzen können, so dass halt der Fernseher unser ganzes Blickfeld einnimmt. So ein bisschen wie im Kino eigentlich, wenn du weiter vorne sitzt oder eine wirklich große Kinoleinwand hast, weil die Auflösung einfach gut genug ist, dass wir das machen können. Also selbst wenn ihr ein Wohnzimmer habt, das so groß ist wie eine Besenkammer, solange der Fernseher reinpasst und ihr das natürlich wollt, ne, vorausgesetzt, könnt ihr zu groß bei der Auflösung im Prinzip nicht kaufen.
Mhm. Aber das mit der Sache mit zu nah ran, das würde mich jetzt schon nochmal interessieren, weil ich kann mich erinnern, früher, wenn ich mal im Elektrofachhandel war und da standen die Fernseher rum, so, da gab es dann schon so riesige Klotzer, wo man, wenn man nah rangegangen ist, das so, sich so eine Art Fragmente aufgeteilt hat. Ich will jetzt nicht sagen Pixel, weil das war es nicht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Da gab es, glaube ich, so einen Mindestabstand, wo man sagt, okay, muss mal, was weiß ich, 2 Meter vom Fernseher weg, damit das Bild überhaupt gut aussieht. Gibt's das noch oder habe ich es einfach falsch im Kopf? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Also ich meine, manchmal gibt's in so Elektronikfachhandel auch so Einzelstücke, ne, wo du dann 120 Zoll Fernseher, kann ich mich schon auch dran erinnern. Wenn du jetzt wirklich so einen übertrieben großen Fernseher siehst, dann vermutlich schon. Und wenn du sagst, ah ja, mal gucken, wie gut die Auflösung ist und gehst dann wirklich ganz nah hin, dann wirst du das Korn, wie man so schön sagt, schon sehen. Aber jetzt unter einem, keine Ahnung, mit gesundem Menschenverstand und stellt sich so 1,5 Meter weg von dem, ich sag jetzt mal, was gibt's denn, 88 Zoll oder so, dann passt es. Dann siehst du da auch nichts mehr. Vor allem, man gewöhnt sich auch viel schneller dran, als man glaubt. Zu Hause sieht das Ding dann nochmal ganz anders aus. Genau, also ihr könnt im Prinzip groß kaufen, die Auflösung gibt's her. Und da ist 8K auch noch kein Thema, ne? Also 8K, da fangen wir dann an, jenseits der 100 Zoll. Und da gibt's auch noch keine Inhalte. Also 8K könnt ihr euch sparen. Aber 4K gerne so groß, wie ihr es mögt.
Wunderbar. So, und jetzt haben wir ja schon ein bisschen über OLED und LED gesprochen. Vor allem OLED, das hört man ja überall. Also wenn man sich irgendwie nur ansatzweise irgendwo mit Fernsehen beschäftigt, so, man kommt eigentlich nicht mehr um OLED rum. Ist es denn jetzt wirklich so der absolute Kracher, von dem man vielleicht denken könnte, dass es das ist, so, oder steht vielleicht das nächste schon ums Eck und man sagt, okay, wartet noch ein halbes Jahr, bis ihr euch einen Fernseher kauft, weil dann kommt WLED oder was auch immer.
Das ist eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Also ums Eck steht erstmal nichts. Also OLED wird auf jeden Fall noch eine ganze Zeit lang der heiße Scheiß bleiben, um es mal so salopp zu sagen. Es gibt Bildschirmtechnologien wie Micro-LED zum Beispiel oder QDL, was ein bisschen klingt wie Pudel, und QD-LED. Also es gibt schon Technologien, an denen geforscht wird, aber die stecken teilweise noch in den Kinderschuhen. Die werden sicherlich kommen, irgendwann nicht alle, aber ich glaube zum Beispiel dran, dass Micro-LED irgendwann die Marktreife erreichen wird. Das ist zurzeit einfach noch zu teuer in der Herstellung, deswegen die Fernseher sauteuer werden. Das kommt irgendwann, aber nicht auf absehbare Zeit, zumindest nicht für uns zu Hause im Wohnzimmer.
Okay, das heißt, ich muss jetzt kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mir jetzt ein OLED kaufe und keine Ahnung, man kennt es so, ich kaufe mir was Neues und nächste Woche ist es im Angebot oder es kommt was komplett Neues raus. So.
Ja, nein, wenn du hingehst und jetzt, keine Ahnung, ich sag mal 2000 Euro in einen OLED-Fernseher investierst, weil du sagst, okay, das Ding muss jetzt 7, 8, 9, 10 Jahre halten, dann bist du ziemlich safe. Also der Fernsehermarkt hat sich in den letzten lass mich überlegen, in den letzten 8 Jahren schon relativ steil entwickelt, vielleicht sogar in den letzten 10 Jahren, ne, als es dann von Full HD auf UHD beziehungsweise 4K ging und dann kam OLED dazu und dann kamen jetzt die neuen HDMI-Standards, die auch noch mehr Bitrate ermöglichen und so weiter. Ich glaube aber, dass wir jetzt mittlerweile so nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben, aber die Luft oben wird jetzt relativ dünn, bis dann vielleicht eine nächste Technik kommt. Ich glaube nicht, dass in den nächsten 3-4 Jahren irgendein Hersteller kommt und sagt, oh, wir haben jetzt 3D ohne Brille erfunden und alle Fernseher haben auf einmal 3D ohne Brille und du ärgerst dich, weil du vor 2 Jahren ein OLED gekauft hast und kannst es nicht nutzen, obwohl du es gerne würdest. Glaube ich nicht.
3D, ja.
Das ist der meiste. Das ist auch so ein Reizthema.
Kennt ja noch 3D. Als jeder auf einmal einen 3D-Fernseher zu Hause hatte, um die WM auf 3D zu schauen mit irgendwelchen komischen Brillen.
Das war furchtbar. Vor allem hat es das Bild einfach tatsächlich schlechter gemacht, weil da ja mehrere Bilder übereinander gelegt werden. Ach, hör mal auf. Also das 3D ist mit Brille ist kompletter Unsinn. Also es gibt schon noch Leute, die das gerne haben. Die haben auch noch einen 3D-Fernseher zu Hause und ich gönne das denen. Ganz ehrlich, wenn die Spaß dran haben, more power to you. Ich will es denen nicht schlecht reden, aber solange wirklich kein echtes 3D ohne Brille kommt, wo ich jetzt nicht irgendwelche Qualitätseinbußen hinnehmen kann, brauche ich nicht.
Brauchen wir nicht.
Aber ist OLED denn jetzt eigentlich der Heilsbringer, hattest du am Anfang gefragt. Und das ist eine gute Frage. Wenn du jetzt deinen letzten Fernseher vor 10 Jahren gekauft hast und du hast vielleicht noch einen Full-HD-Fernseher zu Hause in 42 Zoll und du gehst heute gehst in den Elektronikfachhandel deines Vertrauens und siehst dann so ein 65 Zoll OLED stehen, dann ist der auf jeden Fall besser. Allerdings würdest du auch denken, dass ein 65 Zoll LED besser aussieht, was sie auch tut, weil die Technik sich immer weiterentwickelt. Für Filmfans und für Spieler gibt's vermutlich oftmals keine Alternative zu OLED, weil rein qualitativ betrachtet hat OLED schon die Nase vorne. Das zeigt sich auch dadurch, dass Samsung hat zum Beispiel OLED viele Jahre lang ich will jetzt nicht sagen missachtet, aber halt einfach, die hatten keine OLEDs im Programm, die haben dann auch ihr QLED gemacht, was so ein bisschen so der Gegenentwurf zu OLED sein sollte, und haben dann doch irgendwann festgestellt, das müsste jetzt, lass mich lügen, 2021 gewesen sein oder 22, und haben dann erkannt, okay, OLED ist ja doch irgendwie ganz geil und die Leute wollen das. Man macht mit einem OLED nichts falsch, sagen wir es mal so. Mhm. Es ist nicht der
Ja, gerade beim Spielen ist mir das auch schon aufgefallen. Ich habe nämlich mal einen OLED-Bildschirm getestet, war jetzt kein Fernseher, aber das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. Man stellt sich das immer so vor, gerade wenn man sich jetzt nicht viel mit dem Thema beschäftigt. So, ich habe einen guten Bildschirm, sieht gut aus, ich bin zufrieden, so, und was soll da jetzt großartig besser sein? Gerade ich habe jetzt, mein Bildschirm ist, müsste ich jetzt lügen, auch so 7 Jahre alt oder so, ist noch ein IPS-Panel. Und das war für mich damals der heiße Scheiß. Da bin ich weiß gar nicht, was das vorher war. Was war das denn dann? LCD wahrscheinlich? Ach, keine Ahnung. Du bist da mehr drin als ich. Auf jeden Fall das IPS-Panel, das hatte schon so viel bessere Farben, so viel kräftigere Farben, dass ich mir dachte, ja, okay, kann OLED da jetzt noch was drauflegen? Und dann hatte ich den OLED-Bildschirm da und habe festgestellt, ja. Ja, da geht durchaus noch mehr anscheinend. Man kann sich's nur mal so schlecht vorstellen, ne? Gerade so, man ist halt so die natürlichen Farben gewohnt um sich rum, so ein Alltag, gerade wenn es draußen grau ist oder sowas, halt, der Alltag ist nicht wirklich extrem bunt, so. Also. Dann denkt man auch, geht's noch bunter, ja? Wenn man einen OLED-Bildschirm hat oder Fernseher, dann geht's auf jeden Fall bunter. Und das ist auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Sache. Wie du gerade schon sagst, auch die Kontraste. Ich persönlich zock extrem viel, und das macht sich dann schon bemerkbar, aber gerade auch für sonstige Entertainment-Geschichten, Filme, Serien, ist das, glaube ich, eine richtig starke Sache einfach, ja.
Ja, also mit OLED macht man nichts falsch. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sich den OLED zu Hause hinstellt, weil man gehört hat, dass OLED ganz toll ist, dass er jetzt, wie soll ich sagen, dass es einem das Gehirn wegbläst, weil es jetzt so viel anders und so viel geiler ist. Es ist besser. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr euch einen 4000 Euro OLED Fernseher in 88 Zoll kaufen solltet, wenn ihr nur erwartet, dass es geil ist, weil es teuer ist oder weil es OLED ist. Also, ihr müsst es schon, es lohnt sich schon am ehesten, wenn ihr das Ding auch gescheit einsetzt und benutzt. Es ist nicht total mindblowing, aber es ist schon besser. Mhm.
Ja, und wenn ich mir jetzt konkret einen Fernseher kaufen wollen würde, ich sag jetzt, ich nehme meine 2000 Euro in die Hand, ich will jetzt was Gescheites zu Hause haben für die nächsten Jahre, dann kommt schon irgend früher oder später die Frage auf, was für eine Marke. Gibt's da, also ist natürlich jetzt schwierig, es kommt, also das, da gibt's so viele Faktoren, die man irgendwie beachten könnte, aber kannst du vielleicht sagen, wo du gute Erfahrungen gemacht hast oder vielleicht auch schlechte, ich weiß nicht, ob wir da jetzt näher drauf eingehen wollen, aber was gibt's zu den Marken zu sagen?
Also im Grunde genommen ist das Gute heutzutage, dass ihr von den bekannten Marken, also LG, Samsung, Panasonic, Sony, Philips, TCL, Hisense, fällt mir noch irgendwas ein? Nee, ich glaube, das war es weitestgehend. Wenn ihr davon einen Fernseher kauft, der jetzt keine 300 Euro kostet, dann kriegt ihr auf jeden Fall was Gescheites bei raus. Also die sind mittlerweile so gut, alle, und auch nur in Details unterscheiden die sich voneinander, dass ihr da auf jeden Fall keinen Fehler macht. Ich habe jetzt vorhin, als du gefragt hast, was war mein erster Fernseher, habe ich gelacht, weil es auch ein Philips war, und ich habe tatsächlich gerade einen Philips OLED im Wohnzimmer stehen. Witzigerweise ist das übrigens derselbe Fernseher, den ich auch auf dem Schreibtisch stehen habe, auf dem ich arbeite. Und ich bin zum Beispiel relativ zufrieden mit Philips. Ich habe früher Fernseher getestet, und für mich hat der, vor allem der Philips-Prozessor einfach immer so extra Quäntchen rausgeholt aus der Bildqualität. Also ich fand Philips schon immer rein objektiv wirklich gut, also oder auch nicht schlechter als die anderen.
Vielleicht gerade für Leute, die sich jetzt gerade fragen, Prozessor im Fernseher, was ist da los? Kenne ich nur vom Rechner. Was macht ein Prozessor im Fernseher? Also gut, Bild vielleicht anzeigen, aber hat er noch andere Aufgaben? Wenn du sagst, er holt ein Quäntchen mehr raus, wie bemerkt man das?
Der Prozessor ist natürlich in erster Linie dazu da, das Bild zu verarbeiten, den Ton zu verarbeiten. Dann hast du noch irgendwelche KI-Verbesserungen zum Beispiel. Und was ich meine mit der Prozessor holt mehr raus, das OLED-Panel, so war es zumindest die letzten Jahre immer, kam meistens von LG OLED. Also auch wenn du dann einen Sony-Fernseher gekauft hast, dann war das Panel von LG. Weil es aber dasselbe Panel war, was heute übrigens nicht mehr so ist, es gibt auch chinesische Hersteller, die Panel herstellen, verhält sich jeder Prozessor ein bisschen anders. Also klar, am Ende des Tages holen die alle ein gutes Bild raus. Aber ich fand zum Beispiel, dass bei Philips der Prozessor einfach noch ein bisschen, wie soll ich sagen, noch ein bisschen knackiger war. Das lässt sich immer sehr schwer in Worte fassen, weil Bildqualität auch immer Gefühlssache ist. Deswegen ist es auch so schwer, Bildeinstellungen zu empfehlen. Du kannst deinen Fernseher kalibrieren und kannst die Software drüber laufen lassen, kannst extra einen Experten bezahlen, und dann sieht das Bild am Ende zwar so kalibriert aus, wie es sein soll, aber dann stellst du fest, irgendwie ist es ganz schön dunkel und ich mag es gerne heller. Also Bild und Optik sind oftmals sehr subjektive Sachen. Deswegen für mich waren die Philips-Fernseher nie schlechter als die anderen und waren für mich immer oben mit dabei. Wobei oben mit dabei heißt, die waren vielleicht so viel besser, weil die alle gut waren. Bei also Marken,
für den, also für den Otto-Normal-Nutzer kann man eigentlich sagen, sucht euch die Marke aus, die euch optisch am besten gefällt, oder? Weil ich glaube, das ist wahrscheinlich für die meisten noch so eine Sache, die noch am ehesten mit reinspielt. Das soll halt stylmäßig auch ins Wohnzimmer passen. Und wenn dann, was weiß ich, man hat ein dunkles Wohnzimmer gestylt, irgendwie mit dunklen Holzmöbeln, und dann steht da irgendwie so ein silberglänzender Fernseher drin, ist vielleicht nicht ganz so passend. Ich glaube, wenn es wirklich nur dieses Quäntchen ist, wie du sagst, dass du als Fernsehprofi, der du wie viel Fernseher, 30, 40, 50 Stück getestet hast, Otto Normalverbraucher, so, der wird ja dann dieses Quäntchen höchstwahrscheinlich gar nicht bemerken, oder? Und dann kann man sich, wenn du sagst, okay, die oberen Spieler sind sowieso alle auf einem ähnlichen Level, dann kommt es wahrscheinlich im Endeffekt fast aufs Aussehen an, ne?
Ja, Hersteller haben natürlich auch so ein bisschen eigene Features. Also Philips hat zum Beispiel Ambilight, ne? Das ist dieses LED-Licht, was im Chassis verbaut ist. Das hat nur Philips nativ. Jetzt lass mich kurz überlegen. Sony zum Beispiel hat bei OLED Acoustic Surface. Da wird der Bildschirm in Schwingung versetzt und dann kommt der Klang direkt aus dem Bildschirm raus. Was ziemlich geil ist, weil dein Fernseher quasi gleichzeitig der Center Speaker ist. Das gibt's aber nur bei Sony. Es gibt schon so ein paar Kleinigkeiten, wo man sich drüber schlau machen kann. Am Ende des Tages, Techies werden sich sowieso immer, werden immer Geräte vergleichen und gucken, was am besten auf ihr Budget passt, was auf ihre Bedürfnisse passt. Wenn ich jetzt aber, keine Ahnung, meiner Mutter einen Fernseher empfehlen würde, dann würde ich sagen, guck mal, Philips hat Ambilight und Sony hat einen besseren Klang durch dieses Acoustic Surface, zumindest bei OLEDs, das funktioniert nur bei OLEDs. Das sind die Unterschiede, aber am Ende des Tages, wenn du ein bisschen Geld ausgibst, dann wirst du auch zufrieden sein, weil man kann da immer so Erbsen zählen, ne? Aber die wenigsten werden in die Verlegenheit kommen, wirklich mehrere Fernseher nebeneinander zu sehen, die so einzustellen, wie sie mögen, um dann auszusuchen, welcher der beste ist. Deswegen, wenn ihr sowieso ein Oberklassegerät kauft, dann ist es wurscht. Wenn ihr ein Mittelklassegerät kauft, dann macht euch halt schlau, was auf euch passt, weil die halt oftmals Features haben, die oder Features nicht haben, die Oberklasse hat. Und bei Einsteigergeräten müsst ihr halt ein bisschen mehr recherchieren, weil die schon abgespeckt sind. Aber ab einem gewissen Budget ist es von der Bildqualität her fast egal.
Okay. Ich habe hier einen mysteriösen Punkt auf meinem Zettel stehen, den du da notiert hast. Nämlich das zusätzliche Audio, das immer von Vorteil ist. Was steckt denn da dahinter?
TV-Lautsprecher. Und da werden die Leute jetzt kollektiv aufstöhnen, weil TV-Lautsprecher tatsächlich meistens nicht gut sind.
Ich dachte jetzt, okay, ja, ich habe jetzt gedacht, du willst schon konkret über bestimmte Lautsprecher reden oder so, aber ja, die klassischen Fernsehlautsprecher, die sind natürlich immer, hui.
Also meistens.
Semi-gut.
Meistens. Ich hatte mal vor vielen Jahren mal, ich glaube, ein Oberklassegerät von Panasonic, das hatte wie so, man muss dir vorstellen, wie so eine Schaukelaufhängung, das hatte wie so Dreiecke an jeder Seite und in der Mitte hing der Fernseher und da war eine Soundbar dabei, die hast du unten drunter gestellt. Und es gibt schon Oberklassegeräte, da ist die Soundbar mit integriert oder mitgeliefert oder sowas, oder die gehört zum Designkonzept dazu. Da passt das natürlich. Ne? Oder Acoustic Surface von Sony, was ich eben erwähnt habe, das ist auch super. Da brauchst du normalerweise nicht mehr dazu, wenn du jetzt nicht so viel Wert auf Klang legst und wenn du dann doch irgendwie ein 5.1-System zu Hause hast, dann kannst du den Fernseher sogar als Center Speaker damit einbauen. Aber Fernseher klingen nicht geil und das liegt oftmals daran, dass die Lautsprecher entweder nach unten strahlen oder nach hinten an die Wand und da sitzen wir für gewöhnlich nicht, sondern wir sitzen davor und das klingt einfach nicht toll. Also wenn ihr euch einen Fernseher kauft, dann überlegt auch, ob ihr nicht vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nimmt für eine Soundbar zum Beispiel oder für Regallautsprecher. Weil das bisschen mehr, und das muss gar nicht so viel mehr sein, das können 150, 200 Euro sein, dafür gibt's schon gescheite, passende Audiogeräte, dann habt ihr auf jeden Fall mehr Spaß am Ende.
Ja, also kann ich nur sagen, ich habe gerade momentan, du wirst mich hassen. Ich habe meinen Fernseher gerade vor ein paar Monaten aufgehängt, weil ich lange keinen mehr hatte. Spiel halt viel am PC, so, und habe dann da meine zwei Bildschirme. Wenn ich jetzt am Fernseher bin, so, dann muss ich jedes Mal tatsächlich den Sound aushalten, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, mir Lautsprecher zu holen. Und ich gebe zu, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich einfach nicht so oft was mit dem Fernseher mache. Das ist schon furchtbar. Also ja, ich kann das auf jeden Fall unterstreichen, wenn ihr euch einen neuen Fernseher holt und ihr habt noch keine gute Anlage zu Hause oder ein paar gute Boxen oder so. Nehmt vielleicht die paar extra Euros in die Hand, dann wird es auch ein schöneres Erlebnis auf jeden Fall.
Ja. Ich glaub auch, dass Leute grundsätzlich Klang unterschätzen. Aber wenn du jetzt so einen geilen Film guckst, irgendeinen Kino-Blockbuster, was habe ich zuletzt im Kino gesehen? Diesen neuen Planet der Affen. Und super, alles Action und es kracht und du bist richtig investiert, aber dann ist dieses Krachen eigentlich nur ein Pfeifen, weil deine Boxen halt einfach wie eine Blechdose klingen, dann, wenn du das gewohnt bist, dann fällt es dir gar nicht auf. Aber wenn du dann mal richtig guten Klang hörst, denkst du dir, mein Gott, der Film ist ja sofort viel geiler, weil der Klang einfach besser ist. Das ist sowas, wir hören das halt, aber erst wenn wir feststellen, dass das viel besser geht, stellen wir fest, wie gut oder wie wichtig Klang eigentlich ist. Und du hast jetzt gerade gesagt, du hast deinen Fernseher aufgehängt, dann hast du natürlich viel Spielraum, dahinzustellen, was du willst. Wenn ihr jetzt nicht so viel Platz zu Hause habt und das, ich hab da so ein bisschen den Ruf weg bei uns, dann kauft euch keine Soundbar, sondern kauft euch ein Sounddeck, wo ihr den Fernseher draufstellen könnt, weil spart Platz, Fernseher steht drauf. Und Sounddecks haben den Vorteil, sie haben einen größeren Korpus, das heißt, du hast ein bisschen einen volltöneren Sound. Wenn du so eine kleine Soundbar vom Fernseher stehen hast, die klingt zwar besser als die TV-Lautsprecher, aber die zieht dir jetzt auch nicht die Schuhe aus. Aber so ein Sounddeck, die sind meistens etwas teurer, die gibt's auch günstig, die gibt's auch nicht so häufig, aber wenn es so ein schönes, großes Sounddeck ist, wo der Fernseher drauf passt, damit bist du auf jeden Fall gut bedient.
Mhm. Also ein Sounddeck ist im Endeffekt einfach wirklich größer, hat so eine Fläche. Ne?
Und ist tiefer auch, ja. Ja, ja.
Ja.
Genau.
Okay. Ja, da musst du mir vielleicht was Konkretes empfehlen. Ne? ich brauche nämlich definitiv was, aber da gibt's, glaube ich, auch Artikel auf GameStar.de.
Ja, guck doch mal.
Ich habe gehört, da gibt's ein, zwei Dinge. Ja. Jetzt wollen wir natürlich aber auch ein bisschen was zocken auf unserem neuen Fernseher. Was gibt's denn da zu beachten? Also da kann ich ja direkt mal mit reinkrätschen. Also wir hatten es nämlich vorher schon kurz davor, nämlich die Herzzahl. Ist wahrscheinlich eine der ersten Dinge, wo man jetzt drauf achtet, konkret als Gamer, wenn man wegen Rechner hat, den man dran anschließen will, oder eben eine Konsole und das passende Spiel. Denn was wir jetzt vorhin gar nicht so erklärt haben, vielleicht für Leute, die es gar nicht wissen, die Herzzahl ist einfach die Frequenz, in der Bilder angezeigt werden. Also ein anderer Ausdruck dafür ist FPS, was ganz dasselbe ist, dass vom Endgerät quasi ausgeht, die FPS, die berechnet werden, und die Herzanzahl ist quasi die maximale Bildrate, die maximale FPS, die der Fernseher anzeigen kann quasi. Richtig. Also je mehr, desto flüssiger das Bild im Endeffekt, desto besser kann man natürlich auch spielen in der Hinsicht. Aber neben der Herzzahl gibt es ja auch noch andere Features bei Fernsehern, die eventuell relevant sein können. Nicht jetzt unbedingt nur fürs Gaming, zum Beispiel HDR ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wir hatten es vorhin von Dunkelheit und Lichtverhältnissen, maximaler Helligkeit und so weiter. Da wirkt sich HDR auch nochmal mächtig drauf aus. Ja. Wie ist denn das bei dir? Hast du einen HDR-fähigen Fernseher zu Hause? Wahrscheinlich schon, ne?
Das ist witzig, dass wir HDR gar nicht angesprochen haben, und das hat einen Grund, weil einfach jeder Fernseher mittlerweile HDR hat, oder so gut wie jeder. Das ist so ein Ding. Das ist mittlerweile Standard. Also es ist jetzt mittlerweile schon so weit, dass du unterschiedliche HDR-Modi hast. Keine Ahnung, HDR10, Dolby Vision, dann hast du Dolby Vision. Jetzt lass mich lügen. Q, Dolby HDR10. Plus HLG, also das teilt sich ja mittlerweile auf, und ich finde das furchtbar, dass es für alles Mögliche so viele Abkürzungen gibt, wo sich keine alte Sau mehr auskennt. Aber HDR ist mittlerweile auf fast jedem Fernseher vertreten, weswegen wir das auch einfach, ich habe es einfach nicht erwähnt, weil es einfach mittlerweile Standard ist. Ja.
Also ich glaube, das größte Problem bei HDR, also um nochmal kurz abzureißen, was das überhaupt ist, HDR sorgt dafür, dass dunkle Stellen auf dem Bild dunkler sind und helle heller, wenn man es ganz einfach ausdrücken mag.
Genau.
Also dass eben man mehr Details sieht, auch in dunklen Sachen. Man kennt das so, wenn eine dunkle Szene ist in einem Film oder in einem Spiel, dann ist oft so, dass dunkle Szenen komplett schwarz sind oder irgendwie verwaschen sind oder so. Wenn man ein gutes HDR hat, dann sieht man auch noch hier eine kleine Schattierung an einem dunklen Stein oder so. Also das sind dann so Kleinigkeiten, oder beziehungsweise die hellen Bereiche, wenn jetzt die Sonne direkt in die Kamera scheint beispielsweise und unten rechts ist aber ein dunkler Schatten, dann sieht es beides noch gut aus, was halt ohne HDR recht schwierig ist, für so einen Bildschirm hinzukriegen, genau. Beziehungsweise nicht so gut machbar.
Das ist vor allem relativ einfach erklärt. HDR macht im Prinzip nichts anderes, als dass der dass beim Fernseher drei Bilder übereinander gelegt werden. Ein normales, ein überbelichtetes und ein unterbelichtetes. Und dadurch entstehen halt eben diese starken Kontraste, dass die Sonne mehr scheint, aber auch, dass die Schatten stärker sind oder mehr heraustreten.
Mhm. Und gerade bei HDR ist das so weird, weil du sagst schon, es gibt quasi überall mittlerweile HDR drin in Fernsehen vor allem. Das Problem ist, dass es dann oft mal so HDR 400 oder so ist. Und also 400 bezieht sich auf die Helligkeit. Je höher der Wert, desto heller.
Das ist bei den Monitoren so, genau, ja. Also es ist bei Fernseher tatsächlich nicht so.
Ach so, ist das ein Unterschied? Siehst du mal, ja, okay, ich rede also nur über Fernsehbildschirme. Gibt es da nicht diese eben nicht über Fernsehbildschirme. Wird das dann gar nicht so eingeordnet bei Fernsehen?
Nee, also wie du gesagt hast, HDR bei Monitoren sagt quasi Spitzenhelligkeit. Bei Fernsehern ist es wurscht. Da heißt es halt einfach HDR oder HDR 10 oder HDR 10 Plus. Das kommt daher, dass für HDR unterschiedliche Metadaten hergenommen werden. Und ich will da jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, weil sonst schlafen die Zuhörer wahrscheinlich ein. Aber Dolby Vision zum Beispiel nimmt dynamische Metadaten. Das heißt, der Film wird pro Bild im besten Fall passt die KI die Kontraste an. Und wenn du statische Metadaten hast, wie bei normalem HDR oder HDR 10, dann gibt's halt einen Mittelwert für den Film. Was natürlich doof ist, wenn du einen Film dunkle und helle Szenen hast, dann ist das nicht optimal ausgewogen. Und dynamische Metadaten sorgen eben dafür, dass das Bild peu à peu jedes Mal angepasst wird, so dass es noch besser aussieht, weil es keinen Mittelwert gibt, sondern halt einfach einen Wert für jedes Bild oder für jede Szene.
Mhm. Genau. Ja, was gibt's noch, das wichtig ist, zum Zocken, um mal vom HDR wegzukommen? Das bezieht sich hauptsächlich aufs Bild auch. Es gibt aber auch noch was anderes Wichtiges, nämlich den Game-Mode, den mittlerweile eigentlich fast jeder Fernseher hat, zumindest irgendeine Varianz davon. Ja. Was macht der Game-Mode? Also wenn ihr den aktiviert, dann gibt es weniger Post-Processing im Endeffekt. Der Fernseher sagt jetzt nicht, ich rechne da nochmal, was weiß ich, rechne das Bild nochmal dunkler oder so. Maxi, du quatsch mir dazwischen, wenn ich...
Ja, ich lasse dich laufen.
Wenn ich Schwachsinn rede. das kommt vor allem von früheren Fernsehmodellen, wo die Reaktionszeit noch viel höher war. Und das sorgt einfach für Input-Lag. Also wenn man jetzt auf dem Fernseher dann zockt und ich lenke meinen Charakter nach rechts und dann dauert es eine halbe Sekunde, bis er sich tatsächlich nach rechts bewegt, das ist halt super schlecht. Vor allem, wenn man irgendwas Kompetitiveres, Schnelleres spielen will, wie ein Shooter oder so, dann ist blöd, wenn es keinen Game-Mode gibt oder wenn die Reaktionszeit halt eben nicht von Haus aus schon recht niedrig ist. Genau. Aber ansonsten gibt es noch so klassische Features, die man auch schon vom PC kennt, falls man die vom PC kennt, wie VRR, Variable Refresh Rate, also das passt quasi die FPS-Zahlen aneinander an und sorgt für ein flüssigeres Bild. Und ähnlich ist es auch bei Geschichten wie G-Sync. Nee, G-Sync gibt es gar nicht. Gibt es das für Fernsehen?
Ja, gibt es auch. Es gibt G-Sync und FreeSync, ja.
Das ist ja verrückt. Siehst du, ich kenne das bloß von Bildschirm. Aber ja, ich glaube so zum Zocken auf Fernseher, gibt's da noch sonst was zu beachten? Gibt's was, das du vielleicht einstellst oder so, wenn du sagst, okay, neuer Fernseher, ich will jetzt zocken, ich stelle irgendwas ein?
Tatsächlich nicht. Also es ist oft so, dass du durch den HDMI-Anschluss, jetzt lass mich lügen, eARC ist es, glaube ich, nagel mich nicht drauf fest, dass das Fernseher sowieso erkennt, das ist ja eine PlayStation 5, ich schalte sofort auf den Game-Mode. Also meiner macht das zum Beispiel, dass der einfach das Signal geschickt kriegt, dass hier jetzt eine Konsole angeschlossen ist und dann schaltet er das automatisch ein. Also klar, du kannst natürlich über eine Konsole auch streamen, was nicht unbedingt zu empfehlen ist, weil so eine Konsole frisst einfach ziemlich viel Strom, lieber über einen Fernseher machen. Aber der Fernseher erkennt das automatisch und dann geht's im Prinzip auch schon los. Also du hast den Game-Mode sehr gut erklärt. Der wird je nach HDMI-Anschluss automatisch eingestellt, ansonsten müsstest du es an der Fernbedienung machen und dann geht's bei mir eigentlich im Prinzip los.
Ja, wunderbar. Ja, dann sind wir aber fast schon am Ende angekommen, aber eine Kleinigkeit gibt's noch, ne? Und zwar ist für den Fernseher etwas wichtig, wo man vielleicht gar nicht unbedingt direkt dran denkt. Was hat's damit auf sich, Maxe?
Also das ist immer so, wir reden über die Technik, wir reden über TVs und wir reden über Sound oder Gaming. Was wir immer so ein bisschen außen vor lassen, ist, wie unsere Räumlichkeiten eigentlich sind. Weil die spielen tatsächlich eine größere Rolle, als man glaubt. Also ich habe am Anfang schon gesagt, du kannst einen größeren Fernseher kaufen, auch wenn du in der Besenkammer hockst. Aber die Beschaffenheit des Raumes spielt tatsächlich eine Rolle. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein relativ großes Wohnzimmer hast und dein Fernseher steht vielleicht, wie man auf diesen Herstellerbildern immer sieht, in so einem Loft, steht mitten im Raum, weil du hast bist cool und wohnst, keine Ahnung, in Frankfurt irgendwo ganz weit oben. Dann würde sich der Klang im Raum zum Beispiel verlieren. Ist jetzt ein relativ abstraktes Beispiel. Ein Beispiel, das vielleicht wesentlich näher an euch dran ist, ist Dachschrägen. Wenn ihr Dachschrägen habt und richtet euer Audiosystem ein oder habt TV-Lautsprecher, dann verhält sich der Klang anders, weil der Klang gegen die Dachschräge, gegen die schräge Wand prallt und sich dann anders im Raum verteilt. Solche Sachen sollte man unbedingt beachten, weil dann nicht jeder Fernseher oder nicht jede Audioanlage in jedem Raum gleich gut klingt. Es muss halt entsprechend angepasst werden auf eure Wohnsituation. Dasselbe auch wie mit dem LED versus OLED. Wenn ihr in dem Wohnzimmer hockt, das quasi nur aus Fenstern besteht, dann werdet ihr mit einem OLED nicht glücklich, weil halt immer die Sonne reinknallt. Da wäre dann ein LED mit hoher Spitzenhelligkeit besser. Also da sind es dann die Umstände, die in die Kaufentscheidung auch mit reinspielen sollten, damit ihr eben am Ende nicht unglücklich seid und sagt, ich sehe auf meinem OLED ja gar nichts, hat sich gar nicht gelohnt.
Mhm, aber wenn ich jetzt so eine Dachschräge habe und was kann ich dann da konkret gegen machen? Also wie gehe ich dagegen vor oder was mache ich dafür, dass es dann besser klingt oder besser aussieht?
Naja gut, bist du da? In erster Linie halt so, dass der Sound auf dich gerichtet ist, auf deinem Sofa oder auf deinem Sessel oder wo auch immer du es hast. Es gibt ja auch so Anlagen mit so Upfiring Subwoofern, da muss man dann entsprechend, da gibt's manchmal sogar Einstellungen für, dass du das in dem Gerät selbst einstellen kannst. Da musst du halt ein bisschen drauf achten. Was so ein typisch deutsches Ding ist, ist die Wohnzimmerwand. Du lachst.
Ja, ich erinnere mich, dass wir da mal Diskussionen hatten, ja. Was meinst du denn mit Wohnzimmerwand? Weil ich hatte es nämlich, glaube ich, erst falsch im Kopf.
Meine Schwiegermutter hat zum Beispiel so eine klassische Wohnzimmerwand und die hat einen Panasonic-Fernseher, der ist, bestimmt schon 15 Jahre alt. Und der passt halt genau in diese Nische rein. Und wenn die einen neuen Fernseher haben will, dann kann die halt höchstens 40 oder 42 Zoll haben, weil sie sagt, ja, aber der passt ja nicht mehr rein.
Also zwischen die Schränke, ne?
Genau.
Dass wir das auch bildlich haben, dass es hängt genau. So der Fernseher zwischen den Dingern, ja.
Oder halt in so, bei ihr sind solche Boxen, wo der Fernseher dann reinpasst. Und Newsflash, Fernseher sind in den letzten 15 Jahren größer geworden. Deswegen ist es eigentlich cleverer, wenn ihr euch ein Wohnzimmer zum Beispiel einrichtet. Ihr kommt in die Verlegenheit, ihr zieht in ein Haus oder eine neue Wohnung, ist komplett leer und ihr legt Wert auf euren Fernseher. Dann sucht euch erst den Fernseher aus und baut eure Wohnlandschaft drumherum, weil es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn ihr so die alte Wohnzimmerschrankwand von Oma oder von Muttern geerbt habt und da passt nur ein 40 Zoll Fernseher rein. Weil größer ist bei Fernseher tatsächlich besser. Es macht mehr Spaß. Und wenn ihr euch dadurch selbst limitiert, weil ihr halt nur diese Wohnzimmerwand zu Hause habt, klar, manchmal kann man nichts dafür. Manchmal ist es halt einfach da. Manchmal ist der Stauraum wichtiger. Aber diese deutsche Wohnzimmerwand oder die mitteleuropäische Wohnzimmerwand, die beschneidet einen ganz schön. Da habe ich auch mal einen Artikel drüber geschrieben. Vergesst die. Ich will keine Wohnzimmerwand mehr zu Hause. Bei mir gibt's das nicht. Ich will lieber einen geilen Fernseher.
Ich dachte gerade, du sagst jetzt, ich will keine Wohnzimmerwand mehr sehen.
Ich werde persönlich vorbeikommen, klingeln und das Wohnzimmer inspizieren.
Bei jedem Haushalt in Deutschland.
Bei jedem. Bereit.
Maxi macht einen Termin demnächst bei euch. Nee, ohne Termin, sonst wär's jetzt einfach. Ja, wunderbar. Raum haben wir abgehakt, ich glaube. Dann war es das auch von uns für die Folge, oder?
Lass uns mal noch kurz zusammenfassen, was wir gesagt haben, damit ihr nochmal genau wisst, worauf ihr achten könnt. Also OLED ist super, kommt aber drauf an, wie eure Wohnsituation ist, ne? Wenn überall Tageslicht ist.
Und das Budget eventuell.
Und das Budget, da wäre ich jetzt gleich drauf gekommen. Genau. Wir hatten Herzzahl, höher ist tendenziell immer besser, vor allem wenn ihr spielt. Dann hatten wir, muss kurz spicken. Ach ja, die Größe. Größer ist immer besser. Es gibt keinen zu groß. Niemand gibt seinen Fernseher zurück, weil er zu groß ist, sondern eher vielleicht, weil er zu klein ist. Die Marke spielt insofern eine Rolle, dass es bestimmte Features nur bei bestimmten Marken gibt. Aber wenn ihr euch in einer bestimmten Preis-Range befindet, ist es fast egal, welche Marke, die machen alle gute Fernseher. TV-Sound, irgendwas, was nicht TV-Lautsprecher ist, ist willkommen. Beim Zocken hast du ja gesagt, Game Mode, VRR, also Variable Refresh Rate, G-Sync, FreeSync.
Wobei das ja mittlerweile eigentlich fast überall dabei ist. Wobei ich mir jetzt ja, bei ja. VRR und G-Sync, FreeSync nicht sicher bin, ob das mittlerweile Fernseherstandard ist.
Also schon. FreeSync ist häufiger Standard als G-Sync, weil es ja auch mit der, wie sagt man dann, Lizenzierung zu tun hat. Mhm. Da müsst ihr dann halt gucken, gerade wenn ihr euren Rechner an einen Fernseher anschließen wollt, was halt eben für eine Grafikkarte bei euch im Rechner drin ist. Da limitiert ihr euch dann natürlich auf entsprechende Hersteller. Ich weiß es nicht aus dem Kopf, welche Hersteller G-Sync und welche FreeSync haben, aber FreeSync ist meistens drin und manchmal dann auch noch G-Sync. Mhm. Genau. Und achtet beim Fernseherkauf oder beim nächsten Fernseher drauf, dass es auch in euren Raum passt, und schmeißt die Wohnzimmerwand raus.
Weg mit der Wohnzimmerwand. Und dann ist euch Max ja auch nicht sauer, wenn er auf einen Hausbesuch kommt. Stellt einen Kaffee bereit, sonst ist er grumpy. Und damit verabschieden wir uns, oder?
Schäbers.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.